Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Philipp May, guten Abend. Die Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung reichen nicht aus, um die selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Kein überraschender Befund des unabhängigen Expertenrates und doch eine Ohrfeige für die Ampel, mehr dazu gleich. Außerdem die Waldbrände nicht nur in Nordamerika, auch in Griechenland breiten sich die Feuer unkontrolliert aus und drohen jetzt auch wieder die Hauptstadt Athen zu erreichen. Über die Lage gleich live unser Korrespondent in Athen. Und im Hintergrund um 18.40 Uhr geht es ums Chagos Archipel, Großbritanniens letzte Kolonie in Afrika. Es ist nicht so, dass die Bundesregierung nichts gemacht hätte in Sachen Klimaschutz, zum Beispiel das Gebäudeenergiegesetz, das nach der Sommerpause den Bundestag passieren soll. Dennoch ist sie nicht auf Kurs für ihr Ziel, im Jahr 2030 65% weniger CO2 im Vergleich zu 1990 auszustoßen. Das hat der unabhängige Expertenrat für Klimafragen heute offiziell festgestellt. Schlimmer noch, offenbar schrammt die Regierung sogar deutlich stärker an ihren Klimazielen vorbei, als von ihr selbst angenommen. Einzelheiten von Ann-Kathrin Büsker.
Natürlich sei noch viel zu tun, so kommentierte Wirtschaftsminister Robert Habeck den Prüfbericht des Expertenrates für Klimafragen. In einer schriftlichen Mitteilung verwies das Ministerium zunächst auf die Fortschritte, die dem Klimaschutzprogramm von dem unabhängigen Gremium attestiert wurden. Und auch Olaf Inderbeek, Klimapolitiker der FDP, würde der Klimaarbeit der Ampel eine 3- geben.
Weil ich einfach feststellen muss, dass diese Bundesregierung, diese Ampelregierung wesentlich weitergekommen ist als alle Vorgänger.
So der FDP-Politiker im Deutschlandfunk. Das attestiert grundsätzlich auch der Expertenrat. Die rund 130 Maßnahmen, die die Regierung Mitte Juni unter dem Begriff Klimaschutzprogramm vorgelegt hatte, bringen Deutschland näher an das Erreichen der Klimaziele. Doch es bleibt eine deutliche Lücke und es fehle ein schlüssiges Gesamtkonzept, so die stellvertretende Vorsitzende des Expertenrates Brigitte Knopf.
Zudem ist das Problem, dass die Maßnahmen teilweise nur sehr vage und teilweise unkonkret beschrieben werden. Und das ist zum Beispiel auch gerade in den Bereichen, wo es dann um Umsetzungshemmnisse oder Fachkräftemangel geht.
Wie groß die Lücke zur Zielerreichung tatsächlich ausfallen wird, war aber schwer zu berechnen. Die Bundesregierung habe keine konsistente Datenbasis vorlegen können, so die Fachleute. Eine Grundlage für ihre Berechnungen ist der ebenfalls heute veröffentlichte Projektionsbericht im Auftrag des Umweltbundesamtes. Dieser gehe aber teilweise von Plänen auf dem Papier aus, die so politisch nun gar nicht umgesetzt würden, beispielsweise beim Gebäudeenergiegesetz, so der Vorsitzende des Expertenrates Hans-Martin Henning.
Es ist ganz klar, dass jetzt eben die Einführung von Wärmepumpen später kommen wird, einfach weil vorher die Wärmeplanung, die kommunale Wärmeplanung vorgezogen wurde. Und insofern ist nicht zu erwarten, dass letztlich der Pfad des Heizungsaustausches, wie er in diesem Szenario angenommen wurde, so eintritt.
Auch in puncto Verkehr waren die Berechnungen schwierig, weil zwei unterschiedliche Gutachten zur Wirkung der Maßnahmen vorlagen. Das aus dem Verkehrsministerium ging dabei von deutlich besseren Klimaschutzwirkungen der Maßnahmen aus als das des Wirtschaftsministeriums, so Brigitte Knopf.
Bei der Einführung des Deutschlandtickets geht das Verkehrsministerium davon aus, dass es etwa 22 Megatonnen Minderung bringen wird, während das Wirtschafts- und Klimaministerium nur von etwa 4 Megatonnen ausgeht. Ja? Also sozusagen, es gibt dann die Diskrepanzen in der Einschätzung.
Die schlechte Datenlage machte es den Fachleuten deshalb schwer, die genauen Wirkungen der Maßnahmen klar berechnen zu können. Wenn aber die Wirkung von Maßnahmen nicht klar beziffert werden kann, kann dies zum Problem werden. Denn in der Novelle des Klimaschutzgesetzes ist vorgesehen, dass künftig der Blick voraus relevanter werden soll, nicht mehr rückblickend die Emissionsdaten des letzten Jahres. Brigitte Knopf appelliert deshalb an die Bundesregierung, es brauche ein besseres Monitoring.
Weil es kommt natürlich darauf an, dass diese, ich sag mal, die Versprechen, die auch in dem Klimaschutzprogramm gemacht werden oder die Ideen, die dort drin sind, dass tatsächlich überprüft wird, werden die realisiert, bringt das Programm wirklich die Minderungsmenge, die dort angesetzt ist.
Darüber hinaus brauche es ein schlüssiges Gesamtkonzept, so Knopf. So ist etwa die Frage von sozialer Absicherung weiterhin ungeklärt. Die Auszahlung eines Klimageldes aus den Einnahmen der CO2-Bepreisung verzögert sich wohl bis 2025. Umwelt- und Klimaschutzorganisationen nutzten den Prüfbericht, um die Bundesregierung zu ambitionierterem Klimaschutz aufzufordern. Die Bundesregierung müsse dringend nachsteuern, heißt es von der Klimaallianz Deutschland. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft erklärte, auch die anderen Sektoren, nicht nur die Energie, müssten ihre Verpflichtungen erfüllen.
Ann-Kathrin Büsker aus Berlin. Und nach Einschätzung vieler Experten wie dem Klimaforscher Mojib Latif sind die vielen verheerenden Waldbrände in vielen Teilen der Welt auch ein Zeichen des Klimawandels.
Ja, ich würde es tatsächlich als Symptom bezeichnen. Wir sehen ja, dass sich die Welt immer mehr aufheizt, dass es auch immer mehr Dürreperioden gibt. Und insgesamt muss man einfach sagen, das ist genau das, was wir erwarten infolge der globalen Erderwärmung.
Der Kieler Klimaforscher Mojib Latif heute Morgen im Deutschlandfunk. Und derzeit breiten sich vor allem in Griechenland die Feuer unkontrolliert aus. Jetzt sind nahe der Grenze zur Türkei 18 Leichen entdeckt worden. Moritz Pompel ist unser Korrespondent in Athen und jetzt zugeschaltet. Was ist bisher bekannt?
Die griechischen Behörden, die gehen davon aus, dass es sich um Migrantinnen und Migranten handelt, die dort den Flammen zum Opfer gefallen sind. Denn auf griechischer Seite wird niemand vermisst. Und es ist eine wichtige Fluchtroute an Land aus der Türkei in Richtung Europäische Union. Viele Menschen verstecken sich dort immer wieder in den Wäldern. Und genau diese Wälder sind jetzt eben von den schweren Waldbränden betroffen.
Wie sehr ist die Hauptstadt selbst? Ist Athen in Gefahr?
Ich stehe hier unmittelbar im Westen Athens und direkt hinter den Häusern brennt lichterloh ein riesiger Hang, frisst sich hier den Berg hinauf in einer unfassbaren Geschwindigkeit. Bäume stehen in Flammen, 30, 40 Meter hoch schlagen die Flammen hier in die Luft und es gibt eine große Rauchentwicklung. Die Sonne ist völlig verdunkelt. Es wurde hier der Ort hinter mir, der Vorort Athens oder einer der Vororte, evakuiert. Und wir hören aber, dass sich dort immer noch mehrere alte Menschen aufhalten sollen. Also auch hier in der Hauptstadt ist die Situation ganz dramatisch, übrigens auch an anderen Stellen im Land, wo es auch Feuer gibt.
Es ist schon die zweite Welle von Waldbränden in Griechenland in diesem Sommer. Ist die Lage vergleichbar?
Also es kommt langsam hin, muss man sagen. Natürlich waren die Feuer auf Rhodos sehr, sehr schwer. Aber auch im Norden, was sich rund um die Hafenstadt Alexandroupoli jetzt abspielt, das sind verheerende Brände. Und auch hier bei Athen jetzt wieder so dicht an den Siedlungen dran, auch große Flächen betroffen. Also insofern wird Griechenland insgesamt auf ein schweres Waldbrandjahr zusteuern. Ähnlich schwer wie vor 2 Jahren, als eine Fläche so groß wie das Bundesland Berlin in Flammen aufgegangen ist hier.
Wie ist denn die Wetterprognose für die nächsten Tage?
Ideal für Waldbrände. Also es bleibt heiß, Athen weiter um die 35 Grad. Es ist kein Regen in Sicht und noch dazu kommen starke Winde. Also der für den Sommer typische Meltemi-Wind, der bläst hier fast jeden Tag im Moment und der heizt die Feuer natürlich weiter an und erschwert hier die Löscharbeiten im ganzen Land.
Die Lage bleibt angespannt. Moritz Pompel live aus Athen. Vielen Dank. Zurück nach Deutschland, wo der Sommer eher zu nass war, zumindest aus Sicht des Bauernverbandes. Der hat heute seine Erntebilanz vorgestellt, die sehr durchwachsen ausfällt. Carsten Zumack.
Was für ein Jahr, seufzt der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Ruckwied. Zunächst häufige Niederschläge im Frühjahr, dann extreme Trockenheit im Mai und Juni, gefolgt von neuem Dauerregen. Ständig musste die Ernte unterbrochen werden, das habe die Landwirte vor gewaltige Herausforderungen gestellt, so Ruckwied.
Die Nerven lagen zum Teil blank, es war eine echte Zitterpartie. Und ich will das an dieser Stelle einfach auch sehr selbstbewusst sagen, es ist meines Erachtens eine großartige Leistung der Landwirtschaft, der Bauernfamilien, unter diesen widrigen Bedingungen die Ernte dann doch einzubringen.
Noch steht laut Ruckwied in einigen Regionen Weizen auf den Feldern, der verspätet bis Ende dieser Woche geerntet werden soll. Fest steht aber schon jetzt, das wechselhafte Wetter hat den Landwirten die Getreideernte in diesem Sommer teilweise verhagelt. Unter der Nässe hätten sowohl Qualität als auch Mengen gelitten, konstatiert der Bauernpräsident.
Im letzten Jahr haben wir 43 Millionen Tonnen Getreide ernten können. Das schaffen wir in diesem Jahr sicherlich nicht. Vielleicht klappt es, die 40 Millionen zu reißen. In Summe gesehen eine unterdurchschnittliche Ernte. Wobei man differenzieren muss. Die Wintergerste vor den Regenfällen eingebracht, die hatten überdurchschnittlich gutes Ergebnis gebracht. Alles, was wir dann danach gedroschen haben, erreicht nicht die Durchschnittswerte.
Beim Winterraps sank der Ertrag nach den vorläufigen Zahlen um mehr als 10%. Deutlich auch die Ausfälle beim für die Branche besonders wichtigen Weizen. Unter dem Strich also fiel die Getreideernte schwächer aus als im Vorjahr. Damit nicht genug, sind die Marktpreise gleichzeitig weiter kräftig gesunken, beklagt Joachim Ruckwied.
Wenn Sie das natürlich in Verbindung mit geringeren Ernteerträgen sehen, dann kommt man betriebswirtschaftlich zu dem Schluss, dass die Liquidität in den Betrieben dadurch eben belastet wird.
Kleiner Lichtblick: Den Herbstkulturen wie Mais, Kartoffeln, Gemüse oder Zuckerrüben hat der Regen laut Branchenverband gut getan. Hier dürfte die Ernte besser ausfallen. Alles in allem aber spüre die Landwirtschaft die Auswirkungen des Klimawandels, so Ruckwied. Die Betriebe müssten alles dafür tun, um zukünftig Erträge und Ernährung sichern zu können. Zum Beispiel durch die Züchtung neuer widerstandsfähiger Pflanzen.
Die Erntebilanz der deutschen Bauern, Carsten Zumack, berichtete. Franz Timmermans ist nach Ursula von der Leyen der wohl prominenteste Vertreter der aktuellen EU-Kommission. Der Sozialdemokrat ist nicht nur Vizepräsident, sondern auch zuständig für den Klimaschutz und damit maßgeblich verantwortlich für den sogenannten Green Deal, das Prestigeprojekt der Kommission. Doch jetzt will der Niederländer in die Politik seines Heimatlandes zurückkehren als Spitzenkandidat der Sozialdemokraten bei den anstehenden Parlamentswahlen. In diesen Minuten erklärt er seinen Rückzug als Kommissionsvize aus Brüssel, Caroline Born.
Es ist ein Comeback. Klimakommissar Franz Timmermans kehrt Brüssel den Rücken, um in seiner Heimat, den Niederlanden, zu kandidieren.
Ich will Premier werden, omdat ich denke, dass wir zusammen auf eine andere Manier Politik können betreiben, als in den afgelopen Jahren ist gebeurd.
Er wolle Premierminister werden, um, wie Timmermans bereits im Juli gesagt hat, zusammen auf andere Art Politik machen zu können, als in den vergangenen Jahren. 13 Jahre hat der liberale Ministerpräsident Mark Rutte die Niederlande regiert. Er war wegen eines Streits über die Asylpolitik zurückgetreten. Timmermans, 62 Jahre alt und früher Außenminister in Den Haag, hat als Spitzenkandidat breite Zustimmung erhalten von seinem Bündnis aus Sozialdemokraten und Grünen. Die Mitgliederbefragung war allerdings eine Formsache, es gab keinen Gegenkandidaten. Für seine Kandidatur gibt Timmermans seinen Posten als Vizepräsident der EU-Kommission und als Klimakommissar auf. Der Niederländer hat wichtige Bausteine des Green Deal durchgeboxt, wie die Reform des Emissionshandels oder das Verbrenner aus, mit dem Ziel, dass die EU 2050 klimaneutral wird, das Vorzeigeprojekt Ursula von der Leyen. Die Kommissionschefin bedankt sich für die, wie sie schreibt, leidenschaftliche und unermüdliche Arbeit von Timmermans, den sie als wichtiges Mitglied ihrer Kommission lobt. Von der Leyens Parteifreunde dürften sich über den Weggang freuen. Im Streit um ein Umweltgesetz war Timmermans zur Hassfigur der Konservativen geworden. Ob es nun anders wird mit einer neuen Besetzung, zumindest hat die Kommission in einer Mitteilung schon einen Nachfolger benannt. Künftig soll Kommissionsvize Maroš Šefčovič für den Green Deal verantwortlich sein. Der Slowake ist bekannt von den Brexit-Verhandlungen. Als einen ihrer erfahrensten Kommissare bezeichnet ihn von der Leyen. Vorübergehend soll Šefčovič auch die Rolle des Klimakommissars übernehmen. Ob das eine Dauerlösung ist, dürfte davon abhängen, wen die Niederlande als Nachfolger nominiert. Das Land schlägt einen Kandidaten vor. Welche Position dieser erhält, entscheidet die Kommissionschefin mit Zustimmung des EU-Parlaments. Ihr künftiges Team dürfte von der Leyen während der Sommerpause Kopfzerbrechen bereitet haben. Neben Timmermans, dessen Nachfolge nun zumindest vorläufig geklärt ist, ist ein weiteres Schwergewicht auf dem Sprung. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hofft auf einen neuen Posten bei der Europäischen Investitionsbank. Ob das klappt, entscheidet sich im September. Dann muss womöglich ein weiterer Ersatz her, 10 Monate vor den Europawahlen.
EU-Kommissionsvize Franz Timmermans kehrt Brüssel den Rücken, von dort Caroline Born. Dass sich die Kräfte auf der Welt langsam verschieben, das ist seit dem russischen Krieg gegen die Ukraine mehr als deutlich geworden. Der Westen muss wieder verstärkt werben für seine Werte und Interessen. Große Teile der Welt folgen den G7 nicht mehr bedingungslos. In Südafrika kommen ab heute die Vertreter der aufstrebenden Staaten des globalen Südens, des sogenannten, zum sogenannten BRICS-Gipfel zusammen. Brasilien ist mit dabei, China, Indien, aber auch Russlands Wladimir Putin. Zumindest würde er wohl mit am Tisch sitzen, wenn nicht ein internationaler Haftbefehl gegen ihn vorliegen würde. Es geht um mehr internationale Teilhabe und für einige auch um ein Gegengewicht zu den westlichen Industriestaaten. Vom Gipfelauftakt berichtet Jana Gent.
Abfangjäger donnern in niedriger Höhe über Sandton. Sicherheitskräfte sind zuhauf, überall zu sehen in dem Stadtteil von Johannesburg, in dem der BRICS-Gipfel läuft. Am Nachmittag kamen die Staatschefs, Premierminister und der russische Außenminister zum ersten Mal zusammen. Es wurde umarmt und gelacht mit Symbolkraft. Der Auftakt ist gemacht. Aber rund um das Tagungszentrum herum gab es nicht nur eitel Sonnenschein heute. Menschenrechtler haben gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine protestiert. Sie waren laut, aber viele waren es nicht. Teboho Mokadze ist einer von denen, die mit gelb-blauen Flaggen auf die Straße gingen. Wir protestieren dagegen, dass Russland in der Ukraine seit letztem Jahr einen Krieg führt. Wir wollen keinen Krieg, sondern Frieden in der Ukraine. Menschen sterben dort, viele leiden. Wir finden also, Russland sollte beim BRICS-Gipfel nicht dabei sein. Russland ist aber dabei. Außenminister Sergej Lavrov kam persönlich. Präsident Wladimir Putin, gegen den ein internationaler Haftbefehl gilt, wird per Videoschalte mitdiskutieren. Südafrika als Gastgeber des Gipfels hat jeden seiner Partner freundlich empfangen. Präsident Cyril Ramaphosa hatte vor dem Gipfel betont, warum.
Our country is committed to a policy of non-alignment.
Unser Land hat sich zu einer Politik der Blockfreiheit verpflichtet. Wir haben dem Druck standgehalten, uns mit einer der Weltmächte oder mit einflussreichen Blöcken von Nationen zu verbünden. Wir werden uns nicht in einen globalen Machtkampf verwickeln lassen. Dennoch, sagen politische Beobachter, gehe von dem BRICS-Gipfel ein starkes Signal aus. BRICS wolle ein Gegengewicht schaffen zur G7, den 7 führenden Industrienationen der westlichen Welt. Die Staaten selbst betonen, sie wünschen sich eine multipolare Weltordnung. Den Westen und speziell die USA empfinden sie als dominant. Auch Menschen in Johannesburg sehen das so. Die Leute in Europa denken nicht für uns, sondern für sich selbst. Was auch immer geschieht, wir haben nichts davon. Wenn sie an uns denken würden, dann würden wir in diesem Land in Harmonie leben. Die Vorteile liegen doch auf der Hand. Wir hängen von anderen Ländern ab. Für uns wirken die Beziehungen zu den BRICS-Ländern doch Wunder. Womöglich könnte es künftig noch mehr BRICS-Staaten geben. Die Erweiterung des Verbunds ist ein zentrales Thema. Die Interessen der verschiedenen Länder, warum sie eine Erweiterung befürworten, sind aber unterschiedlich. Südafrika, der kleinste BRICS-Partner, erhofft sich mehr Handel und eine bessere Wirtschaft, will sich aber speziell für andere afrikanische Länder einsetzen. Das sieht John Stramlaw skeptisch. Er ist Experte für internationale Beziehungen an der Universität Witwatersrand in Johannesburg. Betrachtet man die Mitglieder des globalen Südens in der G20, der übrigens auch die BRICS-Staaten angehören, die G20, die von der G7 ins Leben gerufen wurde, um einen erweiterten Wirtschaftsdialog zu führen, dann sieht man, dass es unter den reichsten Mitgliedern des globalen Südens kaum Afrikaner gibt. Denn das einzige afrikanische Mitglied der G20 ist Südafrika. Ich glaube also nicht, dass BRICS das Mittel für eine stärkere Beteiligung Afrikas ist, auch wenn viele afrikanische Politiker hier sind und gerne in BRICS aufgenommen werden würden. Aber was sind die Kriterien? Darüber wird bis Donnerstag diskutiert werden. Auch heute, am ersten Tag des BRICS-Gipfels, wird es schon ein geschäftiger Abend werden. Allerdings hinter verschlossenen Türen.
Aus Johannesburg, Jana Gent. Und ausführlich zu hören zum BRICS-Gipfel ist sie heute auch in unserem Deutschlandfunk-Podcast. Der Tag, immer zwei Themen ausführlich besprochen, von montags bis freitags immer ab 17 Uhr. Zum Download bereit in unserer DLF-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Heute, wie gesagt, ein Thema, der BRICS-Gipfel. Unterdessen geht der Krieg in der Ukraine mit unverminderter Härte weiter und die Debatten um die weitere militärische Unterstützung der Ukraine auch. Nach der Entscheidung über die Lieferung von F-16-Kampfjets an Kiew steht umso mehr die Frage nach Marschflugkörpern im Mittelpunkt der Diskussion. Und die Ampel ist weiter gespalten. Frank Capellan.
Es kommt auf jeden Tag an, hatte die deutsche Außenministerin gestern mit Blick auf die ausstehende Taurus-Entscheidung der Bundesregierung erklärt. Heute verleiht Annalena Baerbock ihren Äußerungen weiteren Nachdruck. Denn indirekt zumindest spricht sich die Grüne für die Lieferung der Marschflugkörper an die Ukraine aus. Am Rande eines Treffens mit ihrem estnischen Amtskollegen bekräftigt sie diese Haltung, zeigt aber zugleich Verständnis dafür, dass sich die Bundesregierung mit einer Entscheidung noch schwer tut.
Marschflugkörper allein reichen ja nicht, sie müssen ja auch irgendwo angebracht werden. Deswegen ist es erneut keine Frage, die man einfach mal so schnell klären kann, sondern es muss intensiv alles Technische drum geprüft werden.
Es gelte zu klären, wie die Taurus-Marschflugkörper eingesetzt werden können. Die Luftwaffe nutzt dafür Tornados. Ob das mit anderen Flugzeugen möglich sei, werde derzeit geklärt. Das Kanzleramt hatte eine Taurus-Freigabe bisher blockiert, vor allem mit der Begründung, dass damit russisches Territorium angegriffen werden könnte. Dieses Argument zieht nicht mehr, spätestens seit die Niederlande und Dänemark nun angekündigt haben, F-16 Kampfjets bereitzustellen. Das jedenfalls bekräftigte gestern schon im Deutschlandfunk die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Da wird offensichtlich der Ukraine nicht unterstellt, sie würde russisches Territorium angreifen können. Und insofern ist das spätestens jetzt für uns Grund genug, grünes Licht zu geben. Wir haben genug Taurus-Marschflugkörper. Wir können einen Teil davon abgeben.
Aus Sicht von Außenministerin Annalena Baerbock geht es nun darum, mit den Taurus-Marschflugkörpern die Offensive der ukrainischen Armee zu unterstützen und Rückeroberungen im Osten des Landes abzusichern.
Die Situation, die wir jetzt haben, ist dieser riesengroße Minengürtel, vor allen Dingen im Osten der Ukraine, der dazu führt, dass selbst wenn die ukrainischen Kräfte ein Stück wieder verteidigen können, dass die Situation eintritt, dass von russischer Seite über das Vorbewegen der ukrainischen Kräfte im Zweifel wieder gerade Minen drüber hinweggeschossen können und die ukrainischen Kräfte sind dann sogar eingeschlossen in diesem Minenfeld.
Gestern hatte Steffen Hebestreit, Sprecher von Bundeskanzler Olaf Scholz, betont, die Bundesregierung werde sich durch die angekündigte F-16-Lieferung der europäischen Partner nicht unter Druck setzen lassen. Ob bis zur Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg in der kommenden Woche eine Entscheidung fallen werde, das wollte er nicht sagen.
Aus Berlin, Frank Capellan. Wenn der klare Wahlsieger nicht Regierungschef werden kann, dann ist meistens etwas faul. In Thailand ist genau das passiert. Das allmächtige Militär hatte die Ernennung des Wahlsiegers Peter blockiert. Stattdessen ist nun der Chef der Partei mit den zweitmeisten Stimmen vom Parlament zum Regierungschef gewählt worden. Udo Schmidt über die Hintergründe.
Das Ergebnis war erwartet worden, nachdem Pua Thai, die Partei des heute nach Thailand zurückgekehrten Ex-Premiers Thaksin Shinawatra, eine große Allianz zur Regierungsbildung geformt hatte. Srettha Thavisin wird neuer thailändischer Premier, gewählt mit den Stimmen des Senats und des Parlaments in Bangkok. Formal muss er noch ernannt werden. Thavisin ist Premier, obwohl die Pua Thai-Partei, die den Unternehmer nominiert hatte, die vergangene Wahl nicht gewonnen hat. Der Pua Thai-Parteichef Srikant hatte schon vor der Abstimmung angekündigt, man werde sich nun für Versöhnung einsetzen.
Die Parteien der Koalition werden die Chance nutzen, Harmonie und Versöhnung zu ermöglichen. Wir werden für Wohlstand für alle Menschen im Land sorgen.
Der eigentliche Wahlsieger, der 42-jährige Peter Limjaroenrat mit seiner Move-Forward-Partei, der klar vorne lag nach der Auszählung der Stimmen, war nach einem nach Einschätzung von Experten fadenscheinigen Gerichtsurteil aus dem Parlament entfernt worden. Eine Berufung wurde abgelehnt. Der Wahlsieger wurde kaltgestellt, wohl auch, weil er angekündigt hatte, die Monarchie zu modernisieren. Munin Pongsapan, Rechtsexperte der Thammasat-Universität, sieht Thailand im Gespräch mit dem ARD-Studio Südostasien auf einem gefährlichen Weg.
Thailand is not really a democratic country.
Thailand ist kein wirklich demokratischer Staat. Es gab zwar eine Wahl, aber die wurde nur genutzt, um einen Premier aus den Reihen der politischen Elite zu bestimmen und damit nicht dem Willen der Wähler zu folgen. Demokratie wird nur vorgetäuscht. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Menschen in Thailand. Thailand hat einen neuen Premier mit Unterstützung des Militärs.
Aus dem ARD-Studio Südostasien Udo Schmidt. Japan will ab Donnerstag damit beginnen, gereinigtes Kühlwasser aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima ins Meer abzulassen. Das gab die Regierung am Vormittag bekannt. Die Fischer in der Region sehen die Entscheidung kritisch. Einzelheiten von Katrin Erdmann.
In Japan soll es zur Abwechslung jetzt mal zack-zack gehen. Sonntag war Japans Regierungschef Fumio Kishida in Fukushima, sprach mit dem Atomkraftbetreiber TEPCO, der Fischereikooperative, jetzt noch mit seinem Kabinett. Und nun ist es endlich raus. TEPCO wird gebeten, die Einleitung des Wassers entsprechend dem von der Atomaufsichtsbehörde genehmigten Plan zügig vorzubereiten. Der genaue Beginn wird voraussichtlich der 24. August sein, sofern die Wetter- und Seebedingungen dies zulassen, sagte er. Dann, so die Planung, soll das bis auf Tritium von allen radioaktiven Stoffen gereinigte Wasser aus einem Tank, in dem es zuvor mit Meerwasser verdünnt wurde, über einen extra gebauten Tunnel ins Meer eingeleitet werden. Weil immer wieder neues kontaminiertes Kühlwasser im 2011 havarierten Kraftwerk nachkommt und sich schon 1,3 Millionen Tonnen auf dem Gelände in Fukushima befinden, wird es Jahrzehnte dauern, bis alles weg ist. Aber, so versicherte Regierungschef Kishida, Sorgen müsse sich keiner. Denn sein Kabinett habe sich darauf verständigt, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen und weiterhin Unterstützung zu leisten, um schädlichen Gerüchten entgegenzuwirken. Die Maßnahmen bestehen aus regelmäßigen Kontrollen, auch des Fisches, zumindest in der Anfangszeit auch sehr intensiv. Und natürlich aus Geld und Kompensation für die Fischer. Unter anderem wird der Staat vorübergehend Fisch aufkaufen und tiefkühlen, den die Fischer möglicherweise nicht mehr loswerden. Die nationale Fischereikooperative überzeugte Kishida damit jedoch nicht. Auf einem Treffen gestern, bei dem sie sich in einem halligen Raum mit anderen Männern wie zwei Kontrahenten gegenüber saßen, sagte der Vorsitzende Masanobu Sakamoto: Weder wir noch die allgemeine Öffentlichkeit sind mit dem Einleiten des behandelten Wassers einverstanden. Es hat sich nichts an unserer Position verändert. Denn anders als es Kishida bei seinem Amtsantritt versprochen hatte, ein Regierungschef für die Menschen zu sein und sie anzuhören, fühlen sich viele übergangen. Laut einer aktuellen Umfrage der Agentur Kyodo News sind die Werte Kishidas so schlecht wie nie. Haruo Ono ist einer der betroffenen Fischer. Der 70-Jährige lebt rund 50 Kilometer vom AKW Fukushima entfernt. Der rüstige alte Herr ist richtig sauer. Auf sich selbst, weil er seine drei Söhne gezwungen hat, auch Fischer zu werden. Und natürlich auf TEPCO und die Regierung. Sie sagen, unsere Fische bleiben ganz sicher, aber die wird doch keiner kaufen oder essen. Ich frage mich, ob das den Politikern klar ist. Wenn die behaupten, es sei alles sicher, dann sollen sie hierher übersiedeln und jeden Tag unsere Fische essen. Die Kompensationszahlungen seien keine Hilfe. Das Meer sei schließlich sein Leben. Er will ein Meer ohne Tritium, auch wenn sich das laut verschiedener Wissenschaftler nicht im Körper anreichert und durch die stark abfallende Küste auch direkt verteilen wird.
Aus Tokio Katrin Erdmann. Es könnte eigentlich gerade alles eitel Sonnenschein sein im spanischen Fußball, nachdem die Frauen am Sonntag zum ersten Mal Fußball-Weltmeisterinnen geworden sind. Doch nachdem Spaniens Verbandspräsident Rubiales die Weltmeisterin Jenny Hermoso bei der Siegerehrung ohne deren Einwilligung auf den Mund küsste, reißt die Welle der Empörung nicht ab. Jetzt hat sich auch Spaniens geschäftsführender Ministerpräsident Pedro Sanchez in die Debatte eingeschaltet. Anna Mund.
Katerstimmung nach dem WM-Jubel. Nach dem ausgelassenen Empfang der Weltmeisterinnen in Madrid und der heutigen Ehrung durch den geschäftsführenden Ministerpräsidenten erklärte Sanchez, der Kussvorfall mache deutlich, dass noch viel zu tun sei in Sachen Gleichstellung.
Lo que vimos fue un gesto inaceptable.
Was wir erlebt haben, ist inakzeptabel, so Sanchez. Seine Entschuldigung ist unzulänglich und er sollte darüber nachdenken, wie er die Sache richtigstellen kann.
Que no son adecuadas. Der
Kuss hatte in Spanien eine Debatte entfacht um eine längst vergessen geglaubte Macho-Kultur. Das Land sieht sich eigentlich als Vorreiter in Sachen Gleichstellung, hat im vergangenen Jahr zum Schutz der Frauen das Sexualstrafrecht verschärft. Seitdem ist nur ein Jahr ein Jahr. Und das gilt auch für den Kuss, den die Spielerin kurz nach dem Vorfall in einem Video aus der Mannschaftskabine als klar unerwünscht bezeichnete, so Rechtsexperte Jordi Nieva. Wenn das Einverständnis fehlt und die Spielerin den Kuss auch nicht als einen normalen Teil der Partystimmung versteht, dann ist das eine Straftat. Und die ganze Welt hat diese Bilder gesehen. Für diese könnte der Verbandschef bis zu 4 Jahre ins Gefängnis gehen, falls die Spielerin ihn anzeigt. Dafür hat sie 5 Jahre Zeit. Heute fordert die geschäftsführende Arbeitsministerin Yolanda Díaz vom Linksbündnis Sumar offen den Rücktritt des Verbandschefs.
Insisto, esta persona debe dimitir.
Der Fußball hat eine Vorbildfunktion in unserem Land, so Díaz. Daher bestehen wir darauf, dass er zurücktritt. Der Präsident des Nationalen Ausbildungszentrums für Fußballtrainer Galán hat Rubiales derweil bei Spaniens obersten Sportrat angezeigt. Der Verbandschef selbst hält sich seit der Siegerehrung der Fußballweltmeisterinnen im australischen Sydney am Sonntag nach einer Entschuldigung im Hintergrund. Dabei hatte er sich anlässlich des Sieges vor den Augen der spanischen Königsfamilie in den Schritt gefasst und während der Medaillenzeremonie die Spielerin Jenny Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst.
Anna Mund aus Madrid und das waren die Informationen am Abend. Ich bin Philipp May, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.